Wir wollen unsere Güter nachhaltig und kosteneffizient und kostengünstig von A nach B transportieren. Aktuell im elektrifizierten Schwerverkehr benötigen wir, um 400 Kilometer nachzuladen, ca. 45 Minuten. Wir arbeiten jetzt an einer Lösung, wo das in wenigen Minuten, zum Beispiel 5 bis 6 Minuten, möglich sein soll.
Das sagt Markus Markuschitz über Schnellladen bei Elektro-Lkw.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Wenn man mit Skeptikern über Elektromobilität spricht, dann kommen fast immer die gleichen beiden Argumente. Erstens, die Reichweite ist zu gering und zweitens, die Ladezeit, die ist zu lang. So zumindest die gängige Meinung über Pkw, und dass ein Lkw mit Strom quer durch Europa fährt, das sprengt sowieso für viele völlig die Vorstellungskraft. Aber der Wandel, der rollt schon langsam an. In der 37. Podcast-Folge hier bei Was uns bewegt, da haben wir über die strengen EU-Vorgaben berichtet. Bis 2030 soll massiv CO2 im Straßenverkehr eingespart werden. Und ein Experte von McKinsey war damals zu Gast und hat prognostiziert, 2035 fährt mehr als jeder zweite Laster elektrisch durch Europa. Einer, der das heute schon macht, das ist Tobias Wagner. Er ist E-Trucker der ersten Stunde und übrigens nicht nur stark auf der Straße unterwegs, sondern auch auf Social Media. Und er fährt mit einem Mercedes e-Actros 600. Und da hat er kürzlich gepostet, in nur 2 Stunden hat er von 2 auf 100% geladen. Und in Zukunft vielleicht weniger als 15 Minuten. Ich bin Marcel Kilic, und wie das möglich werden soll, das erklärt uns heute einer der führenden Köpfe auf diesem Gebiet. Professor Markus Markuschitz ist bei mir. Er ist der Leiter des Instituts für Elektrotechnik an der Montanuniversität Leoben und Projektleiter am AIT, am Austrian Institute of Technology. Herzlich willkommen, Herr Professor Markuschitz.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wenn man heute durch einen Ladepark spaziert, dann stehen dort ein E-Auto neben dem anderen, die hängen alle am Strom, und die Fahrerinnen und Fahrer, die hängen am Tablet, am Handy, am Bildschirm, weil die Ladezeit, die kann man dann gut nutzen für einen Film, für einen Videocall, an einer Sitzung teilnehmen, Zeitung lesen, eine Runde schlafen, und da hat man schon einiges an Zeit. Also ein LKW, der lädt in etwa 4,5 Stunden, dann ist so eine typische 400 Kilowattstunden LKW-Batterie auch voll. Sie sagen jetzt, das soll in 15 Minuten gehen. Aber wie?
Ja, also ich glaube, was man zu Beginn erwähnen sollte, ist, dass Elektrofahrzeugbesitzer unabhängig von Pkw oder Lkw über die Jahre ja sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und das liegt natürlich daran, dass sich die Elektromobilität in den letzten 10 Jahren wahnsinnig rasant entwickelt hat. Ja, also wir sind zum Beispiel heute, wenn wir uns den Pkw anschauen, haben wir bei effizienteren Fahrzeugen einen Verbrauch von 0,15 Kilowattstunden pro Kilometer. Wir haben Batteriekapazitäten im Bereich 75 bis 100 Kilowattstunden. Und wir erzielen Reichweiten von 500 bis 700 Kilometern. Beim E-Lkw ist es auch schon deutlich besser als noch vor vielen Jahren. Wir sind da bei einem Verbrauch von ca. 0,6 bis 1,5 Kilowattstunden pro Kilometer. Es kommt immer ganz auf die Beladung auch darauf an, gerade eben bei 40 Tonnen oder 42 Tonnen in dem Fall. Wir sind bei Batteriekapazitäten im Bereich 750 Kilowattstunden, ist schon gängig, mittlerweile seit kurzem auch bis zu 1000 Kilowattstunden. Und auch da schaffen wir Distanzen von 500 bis 800 Kilometern. Dann sind wir bei den Ladestationen, mittlerweile technologisch in einem Bereich, wo wir 10 Kilowatt bis zu einem Megawatt anbieten können. Vor kurzem auch bei der Power2Drive eben diese MCS-Megawatt-Ladegeräte präsentiert. Wir haben für besondere Konzepte schon am Markt gesehen 2-Megawatt-Ladegeräte. Da gibt es mittlerweile eine ganze Bandbreite an Leistungen für unterschiedliche Ladestationen. Jetzt ist es so, dass bei aktuellen Ladeparks momentan eher noch die 50 bis 400 Kilowatt vorherrschend sind, und bei neu gebauten Ladeparks sieht man dann auch schon vereinzelt diese Megawatt-Ladestationen. Aber man sieht eigentlich, wir sind technologisch ja schon sehr weit fortgeschritten. Das heißt, es ist auch wichtig zu überlegen, was bedeutet das eigentlich heute für den E-Lkw und für eine benötigte Ladeleistung. Da hätte ich zum Beispiel das Beispiel mitgebracht, dass, wenn man sich das so jetzt so überlegt, wir haben einen E-Lkw, der fährt im Schnitt, ist jetzt etwas zu schnell mit Sicherheit, aber um das einfacher rechnen zu können, der fährt im Schnitt mit 100 Kilometern pro Stunde, der ist 4 Stunden unterwegs, normalerweise eher 4,5 Stunden, Und der hat eine Batteriekapazität von 800 Kilowattstunden und einen Verbrauch, dass wir es einfacher rechnen können, von im Schnitt einer Kilowattstunde pro Kilometer. Und wenn der dann eben seine 4 Stunden unterwegs ist, dann hat er eigentlich erst die Hälfte seiner Batteriekapazität verbraucht. Wenn er dann seine 45 Minuten Pause macht, der Einfachheit halber nehmen wir jetzt 1 Stunde her, dann hat er eigentlich diese 400 Kilowattstunden in der Zeit wieder nachgeladen. Das heißt, im Prinzip, theoretisch sind wir auch mit einer Ladeleistung von 400 bis 500 Kilowatt bereits schon sehr gut bedient. Ja. Nichtsdestotrotz ist dieses MCS-Laden sehr interessant.
Was ist das MCS-Laden? Was heißt das genau?
Steht für Megawatt Charging System in dem Fall. Das bedeutet also Megawatt-Laden oder Multimegawatt-Laden. Und der Standard dafür sieht vor, dass man Leistungen von 1 Megawatt bis 3,75, also knapp 4 Megawatt umsetzen kann, ja, mit diesem speziellen Steckertyp, mit diesem MCS-Steckertyp. Und das Interessante an der ganzen Sache ist jetzt das, Sie haben auf der einen Seite diese hohen Batteriekapazitäten, die können durchaus helfen, die Ladestationen, die öffentlichen Ladestationen zu entlasten, weil es ist nicht mehr so wichtig, in sehr kurzer Zeit sehr schnell zu laden, wenn man jetzt diese Fahrerpausen etc. berücksichtigt. Auf der anderen Seite könnte aber dieses sehr schnelle Laden auch unterstützen, dass man sagt, man braucht vielleicht weniger Batteriekapazität im LKW und kommt dann auch mit dem Preis des elektrisch betriebenen LKWs etwas hinunter. Und für den Logistiker ist es natürlich besonders angenehm, wenn man eine Kombination aus beidem hat, also hohe Batteriekapazität und hohe Ladeleistung, weil dann wird die Planung auch etwas einfacher. Aber wir haben heute schon gesehen, dass wir auch mit 400 Kilowatt, 500 Kilowatt Ladestationen und eben diesen 40 Tonnen oder 42 Tonnen mit hoher Batteriekapazität durchaus eben sehr, sehr weite Strecken zurücklegen kann. Also durchaus auch über 1000 Kilometer, 1500, 2000 Kilometer. Ne? Jetzt haben Sie aber noch zusätzlich angesprochen, dieses Thema, dass wenn mehr Fahrzeuge oder mehr LKWs in einem Ladeareal laden, dass sich dann die Ladeleistung durchaus reduzieren kann. Ja, und das ist ein wichtiges zweites Thema. Das betrifft den Netzanschluss. Ja, weil man kann heute zum Beispiel hergehen, wenn man sagt, ich möchte gerne 10 Parkplätze elektrifizieren oder dort eine Ladestation zur Verfügung stellen. Ich sage jetzt wieder als Hausnummer ein Beispiel, ich nehme eine 400 Kilowatt-Ladesäule, die hätte ich dann 10-mal. Und dann würde das bedeuten, die Spitzenlast wären 4 Megawatt, wenn alle gleichzeitig zur selben Zeit mit voller Leistung laden würden. Wenn Sie aber jetzt beim Netzanschluss nur eine Netzanschlussleistung von maximal 1 Megawatt haben, dann wird natürlich entsprechend, wenn alle Ladesäulen besetzt sind, für jede Ladesäule die Leistung gedrosselt. Ja, das wird dann über so ein zum Beispiel sogenanntes dynamisches Lastmanagement getan. Und dann passiert es natürlich, wenn eben dieser Netzanschluss nicht entsprechend ausgelegt ist oder eine zu geringe Leistung besitzt, dass natürlich, obwohl Sie jetzt an einer 400 Kilowatt Ladesäule laden, Sie am Ende vielleicht nur 50 oder 100 Kilowatt am Ende erhalten.
Ach, so viel weniger ist das dann?
Das kommt immer darauf an, wie viele Ladesäulen sind dort aufgebaut, wie viele werden gerade genutzt und was ist die maximale Netzanschlussleistung, die tatsächlich am Ende verfügbar ist.
Das AIT-Projekt, ich habe den Namen noch nicht erwähnt, nennt sich Medusa. Woher kommt der Name? Von der griechischen Mythologie? Die Frau mit den Schlangenhaaren, die vielen Kabel, die da weggehen? Oder ist das nur meine Fantasie?
Nein, das war eigentlich nur Zufall. Es war mehr oder weniger aus der Kombination des Titels, also dieses Medium Voltage Multi-Megawatt Fast Charging.
Aha.
Und so hat sich dann diese Abkürzung zufällig ergeben.
Aber ich bin nicht der Erste, der diesen Kurzschluss hat.
Genau. Ja. ist schon öfters vorgekommen in dem Fall, ja.
Wir hatten in unserer letzten Podcast-Episode einen Techniker vom LKW-Hersteller MAN zu Gast. Da ging es um elektrisch betriebene LKW jetzt eher nur am Rand, aber da gibt es das Ladeinfrastrukturforschungsprojekt Nefton gemeinsam mit der TU München. Da wurde letztes Jahr, 2024, ein E-Truck in einer halben Stunde mit 1000 Kilowattstunden für 400 Kilometer Reichweite geladen. Wie unterscheidet sich jetzt Ihr AIT-Projekt Medusa von dem Pendant in Deutschland?
Ja, also als wir damals mit dem Projekt oder mit der Initiative eigentlich gestartet haben, wollten wir uns ursprünglich eigentlich auf dieses Multi-Megawatt-Laden fokussieren. Und nach einem ersten Brainstorming sind wir eigentlich darauf gestoßen, dass einfach nur die Entwicklung einer Multi-Megawatt-Technologie nicht ausreicht, sondern es braucht eigentlich das neue Denken der Infrastruktur dazu. Dabei war eigentlich die Idee oder die Vorgabe, die wir uns damals gestellt haben, dass wir gesagt haben, wir würden gerne unterschiedlichste auch Ladetechnologien integrieren. Also jetzt nicht nur den Megawatt-Charger oder den 3-Megawatt-Charger, sondern eine Infrastruktur, die eben auch 50 Kilowatt, 100 Kilowatt und so weiter kann. Ja. Gleichzeitig wollen wir auch das Ganze ermöglichen, dass wir erneuerbare Energiesysteme integrieren können, also zum Beispiel PV-Batteriespeichersysteme. Und das Ganze soll idealerweise ressourcenschonend passieren, sehr effizient und das Wichtigste aber skalierbar. Skalierbar aus dem Grund, weil wir damals schon gesagt haben, wenn in Zukunft ein neuer Ladepark gebaut wird, dann ist ja der idealerweise schon für ein Zukunftsszenario von 10 bis 20 Jahren dimensioniert. Aber bei anderen Betreibern, die quasi ihre Standorte umrüsten wollen oder umrüsten müssen, ist es in Wirklichkeit so, dass das ja ein wahrscheinlich stetiger Prozess ist. Ja, also da werden vielleicht heute ein paar Ladestationen dort installiert, dann vielleicht in 3 Jahren wieder ein paar. Das heißt, das wird idealerweise dem Bedarf angepasst. Ja, das sollte also zu jeder Zeit, auch im späteren Verlauf, skalierbar sein. Jetzt kann man sich die Frage stellen, naja, wie schaut dann eigentlich so ein Konzept aus und was ist dann unterschiedlich im Vergleich zu dem, was es jetzt gibt? Dazu muss man ein bisschen verstehen, wie so eine Ladestation heute aufgebaut ist. Also wenn man heute einen zum Beispiel 100 Kilowatt Charger kauft oder das heißt der 400 Kilowatt Charger, dann ist mehr oder weniger im Gehäuse unter anderem der Gleichrichter verbaut. Das ist mehr oder weniger, also Sie bekommen eine AC-Spannung und dann haben Sie eine kleine Blackbox, die macht aus Ihrer Wechselspannung, macht die dann eine Gleichspannung. Und Batterie benötigt ja prinzipiell eine Gleichspannung. Dann haben Sie noch einen DC-DC-Konverter, der macht aus Ihrer Gleichspannung eine der Batterie entsprechend passende Gleichspannung. Also die zwei Blöcke haben Sie üblicherweise in so einer Ladestation heute mit darin verbaut. Und wenn das aber jetzt so ist, dass wir sehr viele Ladestationen ans Netz anbinden wollen und vor allem dann ans Mittelspannungsnetz anbinden wollen, dann brauchen wir irgendwo noch einen 50-Hertz-Transformator. Das heißt, da haben wir eine niedrigere Frequenz. Der ist sehr groß und den brauchen wir, dass wir diese sehr hohe, diese Mittelspannung auf die niedrige Spannung runterskalieren. Und diese Ladestationen werden dann eben mit Niederspannung betrieben. Also da sprechen wir üblicherweise von Spannungen im Bereich 400 Volt bis 1000 Volt. Wo ist jetzt an der ganzen Sache das Problem oder was könnte man dann optimieren? Auf der einen Seite, unsere Bestrebung war, diesen 50-Hertz-Transformator, diesen sehr großen 50-Hertz-Transformator zwischen Mittelspannung und Niederspannung einzusparen. Ja, da haben wir gesagt, okay, da sparen wir schon mal Volumen und da sparen wir vermutlich eben auch Kosten. Das bedeutet dann, diese Gleichrichterstufe, die normalerweise in der Ladestation verbaut ist, da haben wir dann einen zentralen großen Gleichrichter, der direkt an die Mittelspannung angebunden ist. Und jetzt könnte man mit diesem Konzept schon direkt laden, das könnte man schon nutzen. Man kann das aber noch weiter optimieren, indem man sagt, ich nutze diesen dezentralen vor Ort DC-DC-Wandler als Spannungsbildner, der mir eine fixe DC-Zwischenkreisspannung zur Verfügung stellt und integriere dann noch kleine DC-DC-Lader, die eben auf die optimale Leistung, die ich gerne hätte, dimensioniert sind. Also zum Beispiel hätte ich da gerne eine Bestromung oder die Möglichkeit zur Elektrifizierung eines Parkplatzes für einen PKW mit einer Ladeleistung von 50 Kilowatt, dann könnte ich dort einfach einen DC-DC-Wandler mit einer Leistung 50 Kilowatt implementieren und muss nicht mehr zusätzlichen Gleichrichter etc. mitdenken. Kann also sehr flexibel die jeweiligen Parkplätze mit unterschiedlichen Ladeleistungen elektrifizieren und kann auch jederzeit später sehr einfach und kostengünstig, wenn ich jetzt sage, heute möchte ich 10 Parkplätze elektrifizieren, vielleicht in 5 Jahren möchte ich weitere 5 bis 10 Parkplätze elektrifizieren, sehr kostengünstig das tun, indem ich eben nur noch diese isolierten Niederspannungs-DC-DC-Konverter erweitere. Und am Rest der Infrastruktur muss ich eigentlich nichts verändern. Das heißt, was wir uns von diesem Konzept erwarten, wir sparen uns auf jeden Fall einmal diesen 50-Hertz-Transformator ein. Wir können die unterschiedlichen Leistungselektronikstufen optimal dimensionieren für den Bedarf, auf der einen Seite für die Netzanschlussleistung, auf der anderen Seite für den Bedarf dann vor Ort. Und wir haben auch den großen Vorteil, bei gleicher Leistung weniger Strom wird benötigt. Das bedeutet, wir benötigen weniger Kupfer. Das bedeutet auch, wir sparen an Grabungsarbeiten. Wir brauchen wahrscheinlich keine aufwendigen Grabungsarbeiten. Wir sparen an Kupfermaterial, sparen daher auch an Kosten wieder zum Teil und sind auch unabhängig vom Kupferpreis, ja, auch vom zukünftigen Kupferpreis in dem Fall. Ja. Und die hohe Effizienz, die wir am Ende erreichen, erreichen wir durch die Verwendung modernster Halbleiter. Also es gibt mittlerweile Silizium-Carbid-Halbleiter im Bereich 3300 Volt. Das hilft uns in dem Fall auch. Das ist eigentlich einer der Enabler, warum jetzt diese Technologie auch so interessant ist am Ende. Und was wir weiter haben ist, durch diesen Ansatz haben wir zwei Netze. Wir haben eigentlich ein zusätzliches Mittelspannungs-DC-Netz mit ca. 15.000 bis 40.000 Volt DC. Und wir haben aber auch vor Ort ein Niederspannungs-DC-Netz. Das heißt, wir haben sogar zwei Möglichkeiten, PV und Batteriespeicher zu implementieren. Die einen direkt vor Ort mit Niederspannung, dann Großanlagen, zum Beispiel PV-Batteriespeicher weiter weg, die können wir dann über das Mittelspannungs-DC-Netz einbinden. Mhm. Haben also auch den weiteren Vorteil, dass wir sagen, sollte es auf Mittelspannungsnetzebene einen Ausfall geben, dann können wir den Gleichrichter abschalten, können das System trotzdem am Leben erhalten. Ja, je nachdem natürlich, wie groß dann die Batteriespeicher etc. sind und die Ladebelastung, aber können das System trotzdem weiter betreiben oder den Ladepark zum Beispiel weiter betreiben.
Also wäre dann das Idealszenario nicht, dass es da eine Photovoltaik zum Beispiel überdacht über den Parkplätzen schon gibt?
Genau, ja. Also das ist eben durchaus etwas, das wir uns auch angesehen haben. Zum Beispiel, welches Ausmaß an Integration von Erneuerbaren macht Sinn? Weil wir haben natürlich durch die Integration von Erneuerbaren mehrere Vorteile. Auf der einen Seite sind wir unabhängiger vom Strommix, ja, weil wir in dem Fall die Sonnenenergie vor Ort direkt nutzen können. Und wir entlasten dadurch auch weiterhin zusätzlich das Netz. Also das heißt, wir haben den weiteren Vorteil, wie vorher schon kurz erwähnt, dass wir sehr resilient gegen Netzausfälle sind. Und wir haben uns eben auch angesehen, ist eine Umsetzung von zum Beispiel 100% Autarkie sinnvoll? Ja, also macht es Sinn, zum Beispiel die PV so zu dimensionieren, dass dieser Ladepark über ein ganzes Jahr hin unabhängig vom Netz arbeiten kann? Ja, da hat sich herausgestellt, das macht in dem Fall eben keinen Sinn, ja, weil wir da eine PV und Batteriespeicher installieren müssten, die wirklich ein Vielfaches hätten an der installierten Leistung, der installierten Ladeleistung des Parks oder eben dieses Multimegawatt-Ladesystems. Aber es hat sich herausgestellt, ein Autarkiegrad von 50 bis 75% ist durchaus sinnvoll umsetzbar. Also da würden wir zum Beispiel bei einem 1 Megawatt Ladesystem von einer PV-Anlage im Bereich 1,5 bis 2 Megawatt Peak sprechen und der Batteriespeicher 1,5 bis 2 Megawattstunden von der Größe her ungefähr.
Wie groß ist so eine Photovoltaikfläche dann? Wie kann man sich das vorstellen in Parkplatzdimension?
Das ist natürlich nicht so, dass man das jetzt einfach so nur durch Überdachung von Parkplätzen schafft. Da braucht es auch eine entsprechende Freifläche dafür. Das heißt, es hat auch nicht jeder Betreiber sicher die Voraussetzungen, um Multimegawatt-PV-Systeme vor Ort zu installieren.
Ja, vielleicht ein Windkraftwerk irgendwo aber bei einem Parkplatz remote. Diese Möglichkeit hätten wir ja.
Das wäre absolut eine Möglichkeit. Besonders attraktiv wäre es, wenn man sagt, vielleicht zukünftige Windkraftwerke, die quasi nur einmal gleich richten und dann eben nicht mehr wechselrichten, sondern einfach nur am Ende, am Ausgang eine DC-Spannung ausgeben, die wir dann zum Beispiel in das Mittelspannungs-DC-Netz einkoppeln könnten, wäre eben auch interessant. Das würde in dem Fall auch sehr gut passen.
Wo stehen Sie denn mit Medusa jetzt aktuell? Könnte man das schon ausrollen?
Also es ist so, Medusa ist im Prinzip in drei Phasen unterteilt. Wir hatten diese erste Phase damals 2021, wo wir sehr stark mit der Konzeptarbeit beschäftigt waren. Wir haben uns da intensiv mit Architektur und Topologien im Bereich der Leistungselektronik beschäftigt, aber auch, wie wir am Ende einen sehr hohen Effizienzgrad erreichen, haben uns angesehen, wie das ausschaut mit den Netztopologien, welche Netzspannungen hätten wir zur Verfügung, was wären sinnvolle Mittelspannungsnetzspannungen für unser System, bis hin zum LKW selbst, wo war damals die Technologie aktuell, was haben wir erwartet in Zukunft, was kommen wird, um ein besseres Verständnis zu bekommen, wo geht am Ende die Reise hin und das quasi in unserem Entwicklungsprozess mit zu berücksichtigen. Wir haben dann damals einen kleinen Demonstrator gebaut mit niedriger Leistung, aber mit schon höheren Spannungen, um auch zu verstehen, was für Anforderungen gibt es an die Komponenten selbst. Wir sind jetzt heute mit Medusa Phase 2, wo wir gerade eben so ein Megawatt-Ladesystem umsetzen, ein Megawatt-Ladesystem Made in Austria, wo wir dann eben genau dieses Know-how und diese Erkenntnisse in der dritten Phase nutzen wollen, wo wir dann quasi einen Großdemonstrator bauen, also dann quasi schon dieses mehr oder weniger Infrastrukturkonzept wirklich entwickeln und aufbauen wollen. Und was wir noch zusätzlich ergänzt haben in dieser Medusa Phase 2, war unter anderem eben auch die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir wollen verstehen, wo sind denn mögliche interessante Ladehotspots, ja, auch aus Sicht des Schwerverkehrs, zum Beispiel in Österreich. Das heißt, wir haben Verkehrssimulationen gekoppelt mit Netzsimulationen inkludiert. Das heißt, um zu verstehen, wie schaut dort die Netzanschlussleistung aus und wo wäre das eben, wo wäre es sinnvoll.
Wo wäre das sinnvoll?
Da kann ich jetzt noch nichts dazu berichten, weil das eben noch laufende Entwicklungen sind. Aber am Ende des Projekts in dieser Phase haben wir da auf jeden Fall auch entsprechende Empfehlungen, die wir da geben können. Und was wir uns auch an Themen anschauen, sind zum Beispiel, macht Vehicle-to-Grid Sinn im Schwerverkehr mit dem LKW, weil im Prinzip hätte man ja eine sehr hohe Batteriekapazität, eine mobile Batteriekapazität in dem Fall. Wir schauen uns an, wie wäre das, wenn ein solches System zum Beispiel schwarzstartfähig wäre, also sprich, wenn es bei einem Ausfall dazu kommen würde oder könnte, dass man diese Summe an zum Beispiel die Batteriespeicher im LKW oder Batteriespeicher vor Ort mit PV in Kombination nutzen würde, um quasi vor Ort das Netz wieder hochzufahren. Und auch Dinge wie zum Beispiel Netzstützung, sollte man sehen, es gibt Probleme im Netz, dass man zum Beispiel entsprechend Wirkleistung, Blindleistung über eine solche Infrastruktur dann zur Verfügung stellt.
Mhm. Sie haben auch angesprochen, Sie schauen, was sich da am LKW-Markt tut. Sind heutige Elektro-LKW überhaupt schon in der Lage, so schnell zu laden, also von 4,5 Stunden auf 15 Minuten, oder setzt das auch noch neue Akkutechnologie voraus?
Also in dem Fall würde ich sagen, sowohl als auch. Wir sind bei den LKWs ja schon sehr weit fortgeschritten. Ja, also gerade ein LKW mit einer Batteriekapazität von 750 Kilowattstunden bis 1 Megawattstunde hat er überhaupt kein Problem, wenn er damit einer Ladeleistung von 1 Megawatt geladen werden muss. Das stört auch die Batterie nicht. Ja, also das ist auch für die Alterung der Batterie überhaupt kein Problem. Was wir aber sehen ist, dass vermutlich dann in ein paar Jahren eine nächste Generation E-LKWs kommt, wo die Batteriespannung dann von der jetzigen Spannung, also die ist ja so im Bereich 800 Volt, auf Richtung ungefähr 1200, 1250 Volt ansteigen wird. Das heißt, wir haben bei unseren Systemen, die wir schon entwickeln, genau versucht, diese Spannungsklassen mit zu berücksichtigen. Das heißt, unsere Ladesysteme, die heute entwickelt werden, ermöglichen alle am Ausgang Spannungen von bis zu 1500 Volt.
Die Wiener Linien, die haben ja auch E-Busse. Die Linie 73B, die wird schnell geladen am Zentralfriedhof. Wird das dann vielleicht wieder obsolet? Also kann man diese Technologie dann auch für Omnibusse verwenden?
Auf die Frage, ob das jetzt obsolet wird, würde ich jetzt mal sagen, nicht notwendigerweise. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, welches Konzept dahinter steht. Weil man muss sich bei so einer Elektrifizierung immer überlegen, wenn man kostenoptimiert das Ganze umsetzen möchte, wie schaut denn die Linie selbst aus? Welche Strecke will ich zurücklegen? Ja, möchte ich nach einer bestimmten Strecke laden? Wann kann ich das erste Mal laden? Wie sieht das mit dem Fahrer aus? Wann hat der Pausen? Zum Beispiel ist ein Mehrfahrerbetrieb geplant, aber auch Dinge wie das Fahrprofil, Höhenunterschiede, Sommer, Winter zum Beispiel, im Sommer eher kühlen im Bus, im Winter den Bus beheizen. Wie ist die Auslastung? Aber eben zum Beispiel auch, wie ist die zukünftige Auslastung? Also sprich, gibt es auf dieser Strecke entlang Wohnbau, der passiert? Ja, ist in 10 bis 20 Jahren zu erwarten, dass die Auslastung deutlich steigt, dass vielleicht die Anzahl der Busse, die benötigt wird, um kurze Intervalle zu erreichen, deutlich steigt? Wenn man jetzt aber sagt, okay, man hat vielleicht das Projekt vor ein paar Jahren gestartet, hat eben damals eine Technologie gewählt, weil sie verfügbar war und es wäre jetzt eine Technologie am Markt, die besser passen würde, dann kann man natürlich zwei Dinge tun. Man könnte es erweitern, wenn man möchte, das ganze Konzept mit schnelleren Ladesystemen. Aber im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken wäre es meiner Meinung nach so, dass man eben dann die nicht mehr verwendete Technologie für diesen Standort an einem anderen Standort wieder weiter nutzen sollte. Also dass man halt nicht hergeht und sagt, okay, die Technologie wird jetzt zum Beispiel, man hätte jetzt gerne einen 1 Megawatt Charger statt einem 100 Kilowatt Charger. Der sollte dann eben nicht entsorgt werden, sondern bei einer anderen Buslinie aufgebaut werden, wo halt dieses Konzept einfach besser passt. Da gibt es natürlich noch das Thema, das jetzt im Nachgang bedeutet, die Elektrifizierung von zum Beispiel einer Buslinie für Wien ganz anders ist als zum Beispiel für Niederösterreich, weil dort größere Distanzen gefahren werden. Aber auch zum Beispiel der Unterschied von Wien-Niederösterreich zu einem Reisebus ist ganz anders. Also quasi ein Reisebus wird sicher auf sehr hohe Batteriekapazitäten setzen und dort wird sicher das Megawattladen besonders relevant sein, weil der Reisebus vermutlich eine gewisse Strecke fährt, dann hat er vielleicht eine kurze Pause von 5 bis 10 Minuten, wo er dann eben vielleicht schnell nachladen möchte, weil er vermutlich die längere Pause dann erst dann macht, wenn er am Ziel angekommen ist oder je nachdem, wenn halt dann die 4,5 Stunden vorüber sind, am Ende dieser Zeit. Ja. Also das heißt, auch da muss man eben wieder ein bisschen diversifizieren und schauen, welche Ladeleistung und welcher Bus mit welcher Batteriekapazität passt eigentlich für welche Anforderung.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer in der Community hier bei Was uns bewegt fahren Elektroautos, also Elektro-Pkw. Gibt es da Erkenntnisse bei Medusa, die dann vielleicht auch Vorteile für den Pkw bringen?
Also wir haben einige Erkenntnisse in dem Bereich, wobei das jetzt nicht projektspezifisch war. Ja. Aber was ich zum heutigen Tag eher ausschließen würde, ist, dass man in Zukunft den Pkw mit 2 oder 3 Megawatt Ladeleistung lädt. Der Grund ist einfach der, dass das würde einfach zu viel Komplexität in den Pkw bekommen und man hat auch zu wenig Platz, um sowas dann sinnvoll umzusetzen. Das Laden von 1 Megawatt ist aber durchaus realistisch. Wir haben das ja vor einigen Wochen, vielleicht 1, 2 Monaten oder 2, 3 Monaten schon gesehen. Es hat ja schon ein Hersteller ein Konzept vorgestellt. Im Moment ist es noch so, dass man dafür 2 500 Kilowatt Ladesysteme nutzt. Ja, das heißt, 2 Kabel mit 2 Stecker, jeweils 500 Kilowatt, um diese 1 Megawatt zu schaffen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man das in Zukunft auch mit dem CCS2-System macht, weil auf der Power-to-Drive haben wir schon einen Hersteller gesehen, der hier vorgeschlagen hat, den CCS2-Standard zu erweitern auf 800 Kilowatt Ladeleistung dauerhaft und kurzzeitig 1 Megawatt Ladeleistung. Und wenn man jetzt hergeht und sich überlegt, na gut, im Pkw wieder um ein einfaches Gedankenexperiment zu geben, Pkw mit einer Batterie von 100 Kilowattstunden, der lädt mit einer Leistung, mit einer Ladeleistung von 1 Megawatt, dann ist das 10C-Laden. Das bedeutet, im Prinzip wäre geschätzt die Batterie in 6 Minuten geladen und das ist absolut ausreichend. Würde ich aber nur dann empfehlen, zum Beispiel, wenn man sagt, man fährt in den Urlaub. Also es ist sicher nicht alltagstauglich, weil dieses hohe C-Laden hat natürlich Einflüsse auf die Batterie und trägt natürlich sehr stark zur Alterung der Batterie bei. Und das bedeutet aber, dass die Batterie wahrscheinlich, wenn man regelmäßig mit seiner hohen Ladeleistung lädt, früher getauscht werden muss. Das würde natürlich für den Pkw-Besitzer bedeuten, er hat zusätzliche Kosten. Das heißt also, ein solches Megawatt-Laden würde ich dann maximal für die Urlaubszeit sehen, wenn die Leute größere Distanzen zurücklegen und vor allem auch sehr viele Leute gleichzeitig hohe Distanzen zurücklegen. Wenn man zum Beispiel sagt, der Urlaubsverkehr vom Norden Deutschland in den Süden Italiens, wo es ja da auch immer wieder Hotspots in Österreich gibt, da ist es sicher wichtig, diese Möglichkeit zu haben, weil man ja nie genau weiß, wie viele Fahrzeuge, wenn man jetzt zukünftig denkt und sagt, man hat in 10, 15 Jahren oder 20 Jahren einen Elektrifizierungsgrad bei PKWs und LKWs von vielleicht 50-80%, dann kann es natürlich schon sein, dass es wichtig ist, sehr schnelle Durchlaufzeiten zu haben, was diese Ladedauer betrifft, dass die Leute nicht durch langsames Laden eben diese Ladeplätze lange blockieren.
Verstehe. Professor Markus Markoschitz, vielen, vielen Dank für die Einblicke ins Schnellladen von LKW. Dankeschön.
Ja, danke auch für die Einladung.
Sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wenn euch das Thema Elektrifizierung und Schwerverkehr noch im Detail interessiert, ich habe am Anfang die Folge 37 erwähnt, die kann ich an dieser Stelle sehr, sehr empfehlen. Damit bis zum nächsten Mal bei unserer Jubiläumsfolge übrigens, Folge 100 hier bei Was uns bewegt.